Sonnenbaden unter freiem Himmel. Seit den 80er Jahren weiß man, das ist gefährlich für die Gesundheit, denn die Ozonschicht der Erde ist geschädigt. Vor allem über dem Süd-, aber auch über dem Nordpol gibt es riesige Ozonlöcher, die sich auch auf Australien, Nordeuropa und Kanada auswirken.
Hört man sich so manche Diskussion über den Klimawandel an und die Uneinigkeit darüber, ob er menschengemacht ist oder nicht, möchte man diesen Leuten zurufen, huhu, was war mit dem Ozonloch? Schon vergessen? Hatte ein findiger amerikanischer Ingenieur in den 30ern des 20. Jahrhunderts zuerst das Blei im Benzin und danach die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, FCKW, erfunden.
Unsere Geschichte beginnt mit Thomas Midgley Jr. Der brillante Chemiker entwickelte einen Stoff, der alles Leben auf der Erde in Gefahr bringen sollte. Dabei wollte er eigentlich nur die Welt verbessern.
Mit denen ließen sich nicht nur prima Kühlsysteme bauen, wie Kühlschränke oder Industrieanlagen. Sie funktionierten auch super als Treibgase in Sprayflaschen. Ungiftig, nicht brennbar.
Anfänglich schienen Midgleys FCKW eine gute Idee zu sein.
Better things for better living through chemistry.
Ungefährliche Kühlschränke.
Ladies and gentlemen,
davon wollte jeder einen.
Irgendwann wunderte man sich dann darüber, dass über Australien und über dem Nordpol die Ozonschicht verschwand, die uns vor ultravioletter Strahlung schützt. Schuld waren, wie sich herausstellte, diese FCKWs.
Doch im Jahr 2006 messen die Sonden einen extremen Unterschied zwischen den Jahreszeiten. Im Winter ist die Ozonschicht in etwa 15 bis 25 Kilometern Höhe stark ausgeprägt. Doch als die Sonden im Frühling 2006 aufsteigen, registrieren sie kaum noch Ozon. Die Konzentration des Gases über der Neumayer-Station ist auch für einen antarktischen Frühling damals alarmierend gering.
Anstatt nun an die Eigenverantwortung der Menschen zu appellieren, wie heute, macht man Nägel mit Köpfen. Das Montrealer Protokoll über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen, ist ein umfassendes Umweltabkommen und damit ein völkerrechtlich verbindlicher Vertrag des Umweltrechts. Es wurde am 16. September 1987 angenommen und es trat dann am 1. Januar 1989 in Kraft. Die Staaten bekennen sich im Montrealer Protokoll, in der Präambel, zu ihrer Verpflichtung, so heißt es dort, geeignete Maßnahmen zu treffen, um die menschliche Gesundheit und die Umwelt vor schädlichen Auswirkungen zu schützen, die durch menschliche Tätigkeiten, welche die Ozonschicht verändern, wahrscheinlich verändern, verursacht werden oder wahrscheinlich verursacht werden. So hieß es in der Präambel. Mit der Ratifizierung durch Timor-Leste, das ist ein kleiner Inselstaat in Südostasien, waren am 16. September 2009 das Wiener Übereinkommen zum Umweltschutz und das Montreal-Protokoll die ersten Vertragswerke in der Geschichte der Vereinten Nationen, die von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wurden. Auch wenn es ursprünglich nicht dem Klimaschutz dienen sollte, hat das Montreal-Protokoll gemessen in sogenannten CO2-Äquivalenten mehr Emissionen vermieden als das Kyoto-Protokoll. FCKW sind hochwirksame Treibhausgase. Wäre ihre Freisetzung weiter so gewachsen wie bis Mitte der 80er Jahre, hätten sie erheblich zur globalen Erwärmung beigetragen. Infolge des Protokolls ersetzten andere Stoffe inzwischen FCKW als Kühlmittel. Diese neuen Gase schädigen zwar nicht die Ozonschicht, sind aber ebenfalls besonders klimaschädliche Treibhausgase. Alternativen bestanden mit Kohlenwasserstoffen, Kohlendioxid oder Ammoniak seit jeher. Doch kamen synthetische, ozonunschädliche Substanzen erst so allmählich ab den 90er Jahren auf den Markt. Der durch die Reduktion der FCKW-Emissionen beabsichtigte Klimaschutzeffekt wurde weitgehend durch die ebenfalls klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffe als Ersatz zunichte gemacht. Müssen wir das Thema also nun noch ernsthaft weiter diskutieren?
Wenn von der Ozonschicht die Rede ist, kann das nichts Gutes heißen? Mittlerweile doch. Denn das menschliche Umdenken in den letzten 30 Jahren wirkt. Die Ozonschicht erholt sich. Wenn wir nichts unternommen hätten, wäre das Ozonloch etwa 28 Millionen Quadratkilometer groß gewesen. Stattdessen waren es 24. Und das ist auch eine gute Nachricht.